Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Wir wollen nicht etwa seicht und belanglos starten, nein, wir nehmen uns ein Thema vor, das uns alle angeht, uns sollte wichtig sein, uns beschäftigt oder uns sollte beschäftigen. Wir hören eine Live-Aufzeichnung vom Palaver aus der Kulturgarage Okro vom 16. Januar. Und zwar zum Thema Nachhaltigkeit in der Kultur. Wir reden mit der Lotta Wittmer. Sie ist unter anderem bei der Winterthurer Musikfestwoche zuständig für Nachhaltigkeit. Umrahmt worden ist das Palaver von Redrick. Seine musikalische Einleitung und sein Outro schneiden wir jeweils noch kurz an. Wir wollen euch aber seine tolle Musik nicht etwa vorenthalten und darum spielen wir die beiden kompletten Stücke im Anschluss an den Musiktipp in voller Länge ab. Ja, und der Musiktipp in Kooperation mit dem Magazin Jazz & More wird euch auch in diesem Jahr wieder spannende und neue Musik vorstellen. Der Musikjournalist Christoph Thurnherr hat euch in diesem Monat das Trio Koch-Loriot-Kocher aufgelegt. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir jetzt durch den Jazz-Podcast. Viel Vergnügen!
Jazz-Kur. Podcast.
Einen warmen Applaus für den Roland Signer, aka Red Rick aus Chur. Und er hat auch eingestimmt und wird auch nachher eine Gedankenpause liefern. Machen die Augen zu, wenn ihr euch traut. Tönt das reflektieren, was wir schwätzen oder der Rest von eurem Alltag oder im Leben, gerade was euch beschäftigt. Es funktioniert super mit dieser Musik. Also, nochmal herzlichen Dank für die musikalische Einstimmung, Roland. Und herzlich willkommen in der Kulturgarage mit dem Hausherr Heinz Gefliesch. Danke, dass wir hier sein dürfen, dass Jazz Chur wie der darf hier sein, wie schon oft und noch oft hoffentlich. Und willkommen zum Palaver, zum ersten im Jahr 2023 und zu einer Aufzeichnung für den Podcast, der jetzt gerade läuft. Das heisst, alles, was wir heute sagen, ist in wenigen Tagen dann auch online zu hören. Für die, die nicht aufpassen heute oder wegträumen oder sagen, gang dir das anhören, dann könnt ihr das auf www.jazzkur.ch oder allen gängigen Plattformen. Und ich will nicht schwätzen da vorne, sondern ich habe jemanden eingeladen, der hoffentlich, und ich weiss nicht hoffentlich, sondern weiss, viel zu erzählen hat zu einem spannenden Thema, das uns schon länger beschäftigt. Und das Thema ist auch im Vorstand bei Jazzkur und wo alle sollten beschäftigen, und zwar nicht nur uns Kulturschaffende, sondern euch alle dort drin. Und wir versuchen, wir werden das in einem entspannten Gespräch miteinander besprechen. Und einen warmen Applaus auch für die Lotta Wittmer. Bitte Sie da führen zu mir. Aus Winterthur angereist, in Winterthur geboren, in Winterthur am Wohnen, in Winterthur auch viel am Arbeiten, unter anderem für die Winterthur Musikfestwoche. Und dort ist sie verantwortlich für Partnerschaften und Nachhaltigkeit. Du bist Mitglied bei Vers le Futur, einem Verband für Nachhaltigkeit in der Kulturbranche. Mitglied im Nationalverband von BETSI, das ist der Verband der Schweizer nicht gewinnorientierten Musikclubs und Festivals. Produktionsleitung im Salzhaus Winterthur oder Teil von dem Team. Und schafft bei Transa, für die Outdoor-Kenner unter euch, die das wissen, was es ist. Und ist auch dort verantwortlich für die Nachhaltigkeit oder in dem Team, das für die Nachhaltigkeit zuständig ist. Und mit ihr reden wir über einen ganzheitlichen Blick auf das spannende, herausfordernde Thema. Schauen, welche Mittel MusikerInnen, VeranstalterInnen, das Publikum bereits jetzt zur Verfügung steht. Und wir reden aber auch über all das, was noch zu machen gibt. Oder wir versuchen, über all das zu schwätzen. Das ist ein grosses Thema. Das können wir nicht in ein paar Minuten abhandeln. Also, wir machen es weder empirisch noch abschliessend heute. Aber wir versuchen, einen Gedankenanstoss zu geben, euch, uns, allen. Und das immer mit der Haltung, die wir haben in so einem Gespräch. Pickt euch raus, nehmt mit und lasst euch inspirieren und setzt um. Möglichst. Jetzt habe ich schon viel wieder geschwätzt, jetzt wollen wir die Lotta kennenlernen. Ich bitte dich, stell dich doch kurz selber vor, so, dass wir dich etwas besser kennenlernen, wissen, mit wem wir es zu haben. Ich habe so ein paar Klammern geschaffen. Wir fangen mit dem Beruflichen an. Was hast du bis jetzt alles machen, lernen, tun?
Guten Abend auch von meiner Seite. Ich finde es jetzt fast ein bisschen schwierig, weil du schon das meiste eigentlich erzählt hast. Aber grob zusammengefasst, und wieso ich jetzt sicher auch da hocke, ist, dass ich grosse Motivation habe, mit der Kultur zu arbeiten und das schon mache, seit ich 15 bin. Bin mit 15 das erste Mal im Salzhaus gestanden, obwohl ich eigentlich gar noch nicht dort drin sein durfte. Und bin irgendwie so reingerutscht und dann ist es immer weitergegangen. Genau.
Du hast aber auch eine persönliche Motivation, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, oder hast du auch einen beruflichen Background dazu dir geholt?
Also ich habe Umweltingenieurwesen studiert und dementsprechend komme ich recht fest also ein bisschen aus dieser ökologischen Perspektive auf Nachhaltigkeit. Und bin irgendwie schon in meinem Studium immer ein bisschen im Stress gewesen, weil ich dachte, irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich entscheiden muss, möchte ich irgendwie mehr im Nachhaltigkeitsbereich arbeiten oder mehr im Kulturbereich. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich könnte es auch einfach kombinieren. Und das ist, glaube ich, auch der Moment gewesen, wo ich dann angefangen habe, das Nachhaltigkeitsdenken und die Aspekte ins Kulturschaffen bei der Winterthur Musikfestwoche zu integrieren und das eigentlich zu verbinden.
Ich glaube, das ist auch der Fokus, den wir heute ein bisschen haben. Wer auf die Webseite geht von der Winterthur Musikfestwoche, kommt unten links, aber auf der Startseite noch auf eine Kachel, wo Nachhaltigkeit draufsteht. Und hinter dieser kleinen Kachel verbirgt sich eine wahnsinnig grosse und intensive Arbeit. Und das ist recht beeindruckend, was ihr macht. Das kann man jetzt einfach festhalten. Es geht in die Tiefe, es ist sehr selbstkritisch, aber es ist auch irgendwie einfach entspannt offen. Es ist nicht dogmatisch, aber es ist klar nach vorne und nicht ein bisschen umschrübeln, sondern wirklich probieren. Und das einfach mit einer entspannten Haltung. Und das kommt dort raus aus dem Text oder aus diesen Texten. Und wir tun uns immer ein bisschen referenzieren jetzt zu der Musikfestwoche oder MFW, wie man sagt in Winti. Und einfach um uns inspirieren zu lassen. Aber was wir besprechen, soll auch gelten für jeden Musikclub, für jedes Festival, für jeden Privatmensch, letztlich auch da drin. Ich habe ein Zitat mitgebracht von dieser Webseite, die ich mich traue, kurz vorzulesen. Der Titel heisst «Am Pranger». Schande über uns und die fast ganze Veranstaltungsbranche, über unser Festivalbüro und über das Verhalten von uns allen. Eine kritische Selbstreflexion rund ums Thema Nachhaltigkeit an den Winterthur Musikfestwochen. Logisch, Als nicht gewinnorientiertes Festival mit nachhaltigem Anspruch wollen wir die besten Bands der Welt mit dem Velo in die Altstadt fahren, Kultur in unserem neuntägigen kostenlosen Programm allen Bevölkerungsschichten zugänglich machen und dabei am liebsten keinen Abfall produzieren. Wir wollen Haltung einnehmen und vorleben, was wir uns selber von der Gesellschaft wünschen, nämlich soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Dass das in Realität nicht immer ganz so funktioniert, hat verschiedene Gründe. Geld, Zeit, Wissen, Wille, Mut, Kommunikation, Transparenz, Sensibilität, Bereitschaft zum Verzicht und Solidarität gegenüber Schwächeren. Darüber reden ist der erste Schritt. Puh, das machen wir heute, über das reden. Und das ist nur ein kleiner Abschnitt aus dem sehr umfangreichen Konzept. Und bevor wir richtig eintauchen, möchte ich schnell noch einen Begriff klären. Das haben wir im Vorgespräch schon mal angesprochen. Nachhaltigkeit verstehen viele von uns oft in Bezug zur Ökologie, zur Umwelt, Klimaneutralität etc. Doch für euch hat der Begriff einen viel breiteren Ansatz.
Genau. Ich glaube, für uns ist wie irgendwann klar geworden, dass Nachhaltigkeit nicht abgehökelt ist, wenn man Mehrwegbecher auf dem Festivalgelände anbietet. Und dort geht es natürlich auch wie ganz fest zurück in die Definition, was ist Nachhaltigkeit überhaupt. Und dort, wenn man eigentlich das Drei-Säulen-Prinzip anschaut, gibt es wie die drei verschiedenen Dimensionen. Also der Umweltaspekt, der eben mit Ökologie abgedeckt wird, der gesellschaftliche und auch der wirtschaftliche Aspekt. Und wenn man auch so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut von der Musikfestwoche, war es sicherlich so gewesen, dass die ersten Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die wir im 2010 umgesetzt haben, aus der ökologischen Dimension gekommen sind. Und dort haben wir eigentlich Jahr für Jahr immer mehr können umsetzen und dementsprechend so die leichten Massnahmen, die man einfach mal umsetzen kann, gemacht. Und haben dann aber irgendwann gemerkt, Nachhaltigkeit besteht noch sehr viel mehr. Und wenn man sich dann mal anfängt, damit zu befassen und mit der sozialen Nachhaltigkeit auseinandersetzt, merkt man, dass man dort eigentlich nochmal vor einem ganz grossen Feld steht.
Also wir haben die Ökologie, das Soziale
und das Wirtschaftliche.
Und das Wirtschaftliche, genau. Wo man nicht vergessen letztendlich. Damit wir uns das vorstellen können, wenn wir jetzt immer wieder ein bisschen Bezug nehmen zu der Musikfestwoche, könntest du uns ein paar Kennzahlen geben? Was ist das für ein Festival? Wie lang ist das? Wie viele Leute stehen auf der Bühne? Wie viele Leute arbeiten freiwillig oder für Geld oder wie auch immer vor, hinten dran?
Die Musikfestwoche sind ein 12-tägiges Festival im August in der Winterthur Altstadt, wie du vorher schon gesagt hast. Wir finden seit 47 Jahren statt und dementsprechend ist auch die lange Geschichte ein Hintergrund, wieso wir jedes Jahr immer mehr BesucherInnen dürfen begrüssen. Das ist jetzt Januar, sind 60'000 Leute gewesen, die während diesen 12 Tagen über 100 Konzerte und Rahmenprogramme haben geniessen können. Organisiert sind wir eigentlich als Verein, wie du vorher schon angesprochen hast, nicht gewinnorientiert. Das heisst, wir haben eine Geschäftsstelle, die sich 350 Stellenprozent teilt und aufteilt ist in verschiedene Bereiche. Und die Geschäftsstelle fungiert so ein bisschen als Schaltzentrale und koordiniert wiederum ein freiwilliges OK, das aus 40 Personen besteht und aufteilt ist in 20 Ressorts, wo Gastronomie und Infrastruktur und Deko etc. ist. Und das freiwillige OK wiederum koordiniert dann 1'000 Helferinnen und Helfer, die eigentlich wirklich an vorderster Front ein Bier zapfen und Häuschen aufstellen und das Festival überhaupt möglich machen, dass wir 9 Tage von den 12 Festivaltagen kostenlos anbieten können. Also darf wirklich bei uns einfach reinspazieren, egal wie dick das Portemonnaie ist.
Und es werden nicht alle Künstler mit dem Velo kommen, nehme ich an, um diesen Spruch schnell vorwegzunehmen.
Leider nicht. Genau, also programmatisch, wie gesagt, wir haben einmal gut 90 Konzerte und noch Rahmenprogrammpunkte und haben dort einmal 50% Schweizer Musik und sehr viele verschiedene Plattformen und Formate, die wir Newcomer fördern, international. Und dementsprechend auch, wenn wir jetzt auf soziale Themen anspielen, Wert legen auf diverse Repräsentationen auf der Bühne und hinter der Bühne natürlich auch.
Wir werden jetzt in unserem ersten Teil des Gesprächs gar nicht darauf schauen, was alles nicht gut ist oder was man verbessern könnte, sondern ich würde gerne das anschauen, was eben schon gut ist, was gut läuft, das dürfen wir auch betonen, beziehungsweise was andere Veranstalter, Clubs, Festivals, ein Privat, auch ein Besucher, ist auch ein Teil von dem Systemfestival schon jetzt kann machen, ohne dass es ihn vielleicht gross mehr kostet oder mehr Mühe bereiten oder auch darf vielleicht bereiten, aber was einfach umzusetzen ist. Wie habt ihr angefangen mit dem Thema? Wie hat das bei euch angefangen im Team? Ist jemand gekommen und gesagt, so, kann man das...
Also ich glaube, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Prozess und der ist irgendwie morgen nicht fertig und hat nicht gestern einen Punkt XY angefangen. Und bei uns ist das eigentlich recht weit zurück und ist aber immer an persönlichen Interessen an einer Person gebunden gewesen. Dementsprechend ist in dem Sinn der Prozess vorangetrieben worden, wenn die Person gerade im Büro gehockt ist und gefunden hat, mal, jetzt möchte ich wieder Massnahmen umsetzen. Und dann hat es auch personelle Wechsel gegeben. Und dann ist in dem Sinn die Priorisierung und ja, Verantwortung vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz gekommen und der Prozess ein bisschen verlangsamt worden. Und wenn wir jetzt wie schauen, glaube ich, oder wenn du auch fragst, was wir schon erreicht haben, das ist sicher nur schon die Sensibilisierung im Team selber, das Bewusstsein, dass eigentlich bei jeder Entscheidung man Nachhaltigkeitsbrille aufsetzen und sich es noch aus diesem Aspekt anschauen, weil es ist nicht immer so, dass man muss 3'000 Franken und 5 Wochen investieren, um irgendetwas Nachhaltiges auf die Beine zu stellen, sondern dass es sehr häufig eigentlich in den normalen Entscheidungen drin Platz hat und dass man sich dann dort wie einfach gerade schon auf die nachhaltigere Variante kann entscheiden.
Kannst du uns 2 oder ein paar oder 3 oder entscheidest ganz konkrete Beispiele sagen, ja, und sagst, hey, das haben wir geschafft, das haben wir realisiert, da sind wir schon fast bei 100% oder bei 100%, sofern das überhaupt möglich ist.
Also ich glaube, fertig ist nie wie 100%. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Gastronomie denken, haben wir schon seit 2010 Mehrwegbecher. Wir haben dann aber irgendwann gemerkt, es gibt ja auch noch Gabeln und Messer und Teller. Das heisst, wir haben dann ein ganzheitliches Mehrwegsystem mit Depot eingeführt. Durch das haben wir recht unsere Abfallmenge können reduzieren. Bei den Merchandise-Artikeln schauen wir dementsprechend, dass es nachhaltige Textilien sind, anhand von Labels. Wir haben seit 2019 regionalen Solarstrom. Und in den sozialen Themen haben wir zum Beispiel eine Rollstuhltribüne, ein barrierefreies Gelände. Und haben jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal ein Konzert in Gebärdensprache verdolmetscht, weil es wie auch nicht selbstverständlich ist, dass alle Musik hören. Aber dass sie bei uns im Zentrum steht und wir darum gefunden haben, wir wollen das für mehr Leute zugänglich machen.
Und ich nehme an, Abfallreduktion heisst auch Geld sparen bei so vielen Besuchern.
Absolut. Also ich denke, wir haben dort eine enge Zusammenarbeit auch mit einem Recyclingunternehmen. Und ob sie dann alle 3 Tage kommen können oder jeden Tag, macht dann in dem Sinne auch in der Rechnung einen Unterschied.
Was würdest du den Leuten mitgeben, die jetzt zulassen und auch ein Festival organisieren, sei es ein grosses oder ein kleines, einen Musikclub führen und sagen, schau, das ist etwas, das ihr jederzeit starten könnt, das ist ganz einfach, könnt ihr jetzt anfangen damit?
Also ich denke, das Anfangen ist eigentlich der Anfang. dass man in dem Sinn einfach mal mit kleinen und einfachen Massnahmen kann anfangen kann, dass man sich überlegt, wie ist unser Gastronomieangebot zum Beispiel, haben wir dort genug vegetarische und vegane Optionen, wenn man ein Kulturhaus ist, wie ist es beheizt, wo kommen unsere KünstlerInnen her und wie kommen die zu uns? Und ich denke, dort macht es sicher Sinn, um sich auch ein bisschen bewusst zu sein, wo sind die grossen Hebel. Das ist natürlich am einfachsten, wenn man Ökobilanzierung hat. Muss aber überhaupt nicht sein, dass jede Kulturinstitution Ökobilanzierung macht, weil man sich auch sehr viel eigentlich an schon bekannten Resultaten orientieren kann. Und ich denke, das ist wie mitunter auch ein Grund, wieso wir in dem sind sehr transparent kommuniziert. Du hast am Anfang jetzt auch schon ein Zitat vorgelesen. Und das ist nicht, dass wir einfach zeigen wollen, was wir alles machen und wieso wir jetzt irgendwie uns schon so lange mit dem Thema befassen, sondern soll wie auch zum einen unsere Besucherinnen und Öffentlichkeit sensibilisieren, aber zum anderen auch als Inspiration dienen für andere Kulturschaffende, dass wir genau eigentlich die Resultate, die wir irgendwie in der Ökobilanzierung zum Beispiel gewonnen haben oder mit den Erfahrungen und dem Wissen, das wir uns angesammelt haben, ja, wie ganz bewusst teilen wollen. Auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, dass man Ressourcen sparen kann und so voneinander lernen.
Du hast gerade Kommunikation angesprochen. Diskussion um Nachhaltigkeit, vielleicht auch da, wenn man jetzt zulässt, finden sie, ja, aber hey, es ist so ideologisch aufgeladen. Wir haben das auch kurz vorher angesprochen, so die Haltung, die entstehen kann, ist ziemlich schnell, leider, dass Leute gar nicht den Mut haben, sich auf die Ebene zu begeben. Sag, komm, lass uns mal schauen. Ich verliere ja nichts dabei, wenn ich mal schauen, was ist. Sondern wie kann man sich im Team bewegen? Wie ist das bei euch? Wie kann man seinen Mitmenschen gegenüber, aber auch im Umfeld, im Publikum, das so beibringen oder nachbringen? Beibringen wäre das Falsche. Nachbringen, dass sie sich dem öffnet. Wie macht ihr das im Team? Ist das selbstverständlich bei euch oder gibt es auch Diskussionen?
Du hast jetzt gerade ganz viele Punkte angesprochen. also ich glaube, zum einen ist ja wie das Grundproblem, dass das nachhaltigste Festival wäre kein Festival. Also, und da schneide ich jetzt irgendwie eine Grundsatzdiskussion an, wo, glaube ich, seit Corona auch eine andere Relevanz bekommen hat. Und ich möchte die Relevanz von der Kultur selber nicht in Frage stellen. Aber wenn wir ehrlich sind, muss man sich fragen, was ist unsere Relevanz, um die Emissionen zu verursachen. Das ist wie das Grundsatzdilemma, das wir haben. Aber dass, wenn man sich dafür entscheidet, um ein Festival zu machen, und das haben wir, und in dem Sinne so wirtschaftlich stabile Lage hat, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, kommt für mich wie auch die Verantwortung dazu, dass man es macht und dass man sich selber irgendwie auch selber kritisch reflektiert und schaut, wo entstehen denn genau die Emissionen und was können wir machen, um die genau zu reduzieren. Und das andere ist dann eigentlich mehr die interne Kommunikation, wie wir das Thema angehen. Und dort ist sicher so, dass auch wir teilweise sehr emotional geladene Diskussionen haben, auch immer noch. Also ich glaube, der Prozess ist auch nie fertig. Und geht dann häufig darum, ist jetzt das irgendwie belehrend oder moralisch? Wie schaffen wir es, dass wir ein sehr diverses Publikum, das wir eigentlich einmal auf der Gasse haben, können wie integrieren und abholen? Und dort hat uns sehr geholfen, dass wir eigentlich vor einem Jahr angefangen haben, Nachhaltigkeitssitzungen zu machen. Dass wir, abgesehen von den operativen Besprechungen, die wir eigentlich wöchentlich machen, Handlungsfelder definiert haben, wo alle aus dem Büroteam verantwortlich waren und das Ziel sich definiert haben für das Festival. Dann ist eigentlich an den Nachhaltigkeitssitzungen wirklich einmal ein Handlungsfeld thematisiert worden, vielleicht mit einem Input von der verantwortlichen Person, wo man dann Erkenntnis, irgendein Gespräch, das man geführt hat mit einer Expertin aus diesem Bereich, eigentlich wie den anderen Büromitgliedern vorgestellt hat und so dann eigentlich auch diskutiert und irgendwie Entscheidungen getroffen hat im Team, aber wirklich auch den Erfolgs- und Wissenstransfer hat können machen.
Aber wenn ich richtig höre, ist die Bereitschaft ist da und das Team ist grundsätzlich sich einig, dass das ein wichtiges Thema ist, geschlossen.
Mhm. Also auf jeden Fall, ich glaube, dort müssen wir dann wie noch ein paar Jahre zurückschauen. Und es ist nicht so, dass das seit immer schon so war. Mhm. Und dort helfen dann sicher wie auch strukturelle Entscheide, wie man das Thema im Verein kann verankern kann. Und dass es eben nicht mehr an personelle Interessen gebunden ist. Also dass es ganz klar in unserem Leitbild, in jedem Abschnitt hat es einen Nachhaltigkeitsaspekt drin und nicht nur aus der ökologischen Dimension, sondern aus der sozialen und wirtschaftlichen Dimension, dass man das in dem Sinn auch im Pensum abbildet, dass es eine Verantwortlichkeit gibt, aber gleichzeitig das Thema auf verschiedenen Schultern verteilt wird, dass man auch irgendwie die Verankerung im Vorstand hat. Und gleichzeitig merkt man dann auch, was zurückkommt und wie positiv es aufgefasst wird von Besucherinnen und Besuchern und auch Künstlerinnen und Künstlern, dass das dann eigentlich auch selber wieder motiviert, wenn man irgendwie so auf kleine Zwischenerfolge eigentlich sehr positiv angesprochen wird.
Du hast jetzt das Publikum gerade angesprochen. Gibt es eine Rückmeldung, wo ihr eine messbare oder irgendeine Form von Rückmeldung, die ihr könnt sehen, mal, die Leute nehmen das an oder verstehen das, unterstützen das, tragen das mit?
Also jetzt gerade am letzten Festival haben wir das sehr fest gemerkt. Wir haben dort eigentlich unsere Nachhaltigkeitskommunikation ausgeweitet und auf allen Kanälen, die wir haben, also auf der Webseite, auf Social Media und auch in unserer Programmzeitung. Und das verstärkt thematisiert, gerade auch mit den Resultaten von unserer Ökobilanzierung und den sozialen Themen. Und dort haben wir wirklich sehr aktiv Leute gehabt, die auf uns zugekommen sind, die uns ein Mail geschrieben haben, die uns darauf angesprochen haben, auch die Medien. Also die mediale Aufmerksamkeit ist sehr gestiegen in diesem Bereich. Und dementsprechend ist es zum einen, wenn wir etwas machen, dass es Rückmull wird und zum anderen teilt, also hat sicher wie ein Teil, der zum Bild vom Festival dann gehört, dass es wie normal ist, dass man weiss, ah, das gehört so selbstverständlich zu der Musikfestwoche, wie dass es 50% Schweizer Künstlerinnen und Künstler sind und nicht ein kostenloses Programm sind, dass man das wie eigentlich auch vereint in die Positionierung.
Die Ökobilanzierung, die nimmt uns, die nicht mich, stellvertretend für uns, sicher auch kurz Wunder, bevor wir dann in eine Gedankenpause gehen, mit einer musikalischen. Was ist die Ökobilanzierung, die ihr vorgenommen habt? Wer hat die vorgenommen? Was ist dort rausgekommen? So grob. Das ist jetzt sicher ein grösseres Projekt gewesen, aber wie könnte man das oben runterbrechen, kurz?
Also die Grundsatzmotivation, wieso wir das überhaupt gemacht haben, ist, zum verstehen, welche Aktivitäten von unserem Verein verursachen wie viele Emissionen. Und das hat ganz konkret bedeutet, dass ich während etwa 3 sehr intensiven Wochen jede Rechnung eigentlich durchgeschaut habe und zusammengetragen und berechnet habe, was wir alles für Aktivitäten hatten. Zum einen vom Aufbau, von den Festivaltagen und vom Abbau, aber dann natürlich auch wie der ganzjährige Bürobetrieb. Und dann ist eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Ingenieursbüro Amstel und Walter berechnet worden, welche Aktivitäten wie viel CO2-Äquivalent verursachen. Und ganz grob zusammengefasst ist es so, dass unsere 2 grössten Hebel die Mobilität und die Gastronomie sind. Also die Mobilität sind eigentlich mehr als die Hälfte von der Emissionen. Und dort geht vor allem die Flüge der Künstlerinnen und Künstler sehr fest ins Gewicht. Das, obwohl wir nur Bands buchen, die sowieso schon auf Tour sind. Und dann bei der Gastronomie natürlich, wenn 60'000 Leute Hunger haben und sich ernähren, ist das auch der zweite grosse Hebel.
Mhm. Dort habe ich eine Frage dazu. Die würde ich auch wissen, wenn sie daheim bleiben. Wie tut man das in so einer Ökobilanzierung einberechnen? Gibt es einen Faktor, der das berücksichtigt?
Mhm. Also ich denke, das ist ja wie das Gleiche wie die Abfallthematik. Mhm. Es ist nicht so, dass, wenn man nicht an ein Festival geht, gar keinen Abfall produziert oder eben gar nichts isst. Dementsprechend schauen wir das. Aber wir nehmen es jetzt wie auf uns, weil schlussendlich ist es, also auf uns, ich sage jetzt mal auf unser CO2-Emissionskonto, um wie bei uns selber können schauen, wo wir dann ansetzen, dass dann vielleicht auch eine Besucherin mal einen vegetarischen Burger probiert und merkt, ah, ist eigentlich noch fein, könnte ich mir auch morgen in meinem privaten Leben mal etwas Vegetarisches kochen.
Viel, was schon passiert ist und spannende Inputs. Und jetzt lassen wir uns ein bisschen träumen und reflektieren über diese Inputs. Redrick Part 2. Yeah. Und er wird uns zum Glück auch noch den Abschluss bescheren, nachher zum nochmal abtauchen. Wunderschön. Dem anfänglichen Zitat folgt dann auf eurer Website eine Liste mit ein paar, in euren Worten, Fails. Sachen, die ihr sagt, das ist noch nicht gut bei uns. Oder das an dem wollen wir arbeiten. Und diese Liste würde ich jetzt so ein bisschen gerne als roten Faden einzelne Punkte rauspicken, aus dem heraus und darüber reden, warum ein Fail, was ist das Problem, was kann man dort schaffen. Und du hast es vorher schon angesprochen und auch im Vorsprach mal gesagt, das ist auch eine Diskussion, die wir, glaube ich, intern führen, ist das Thema vegetarisch oder Fleisch?
Ja, ich lache, es ist immer noch gleich emotional wie vor 2 Jahren. Wir sind tatsächlich gerade mitten drin, unser Gastro-Konzept überarbeiten. Und dementsprechend ist das die naheliegende Frage, die wir diskutieren müssen. Und wir haben Stand heute uns noch nicht geeinigt, wie unser Gastro-Angebot am nächsten Fest wird aussehen, weil es einfach so emotional ist.
Wo stehen wir? Oder was ist, wenn wir das fragen aus internen da?
Also wir haben bis anhin immer eine interne Gastronomie gehabt und eine externe Gastronomie. Und das heisst, in der internen Gastronomie hat man wie einen direkten Einfluss auf die Massnahmen, die man umsetzen kann. Und bei der externen Gastronomie geht es dann eigentlich mehr um indirekte Massnahmen. Also, was haben wir für Bedingungen bei der Standvergabe von externen Gastronominnen, die bei uns auf Platz kommen? Und dort haben wir bis anhin die Regel gehabt, dass es immer muss ein vegetarisches Angebot haben, also eigentlich mindestens 50% oder mehr. Und Schweizer Fleisch, wenn Fleischangebote. Und momentan sind wir gerade Konzept insofern überdenken, ob es überhaupt Sinn macht, um noch eigene, also interne Gastronomie anzubieten. Und dann natürlich die Frage, was bieten wir dort an, ob überhaupt Fleisch? Und dann geht es schnell, ist es dann nicht zu belehrend oder moralisch? Also ich glaube, dort haben wir dann verschiedene Meinungen bei uns intern. Genau.
Was denkst du, wo landet ihr? Wie sieht das Food-Angebot aus diesem Sommer?
Das ist jetzt natürlich weiss. meine Vermutung wäre, dass wir die interne Gastronomie einstellen oder ganz fest reduzieren, weil es schlussendlich wie auch nicht unsere Kernkompetenz ist und wir haben externe Gastronomien, die eigentlich das Tag für Tag machen. Und sehr wahrscheinlich wird ein vegetarisches Festival noch nicht, ich sage jetzt mal, noch nicht stattfinden.
Das heisst, es ist allenfalls ein Fernziel, um darauf einzuschaffen.
Auf jeden Fall. Also ich denke, dort ist sicher dann auch wieder die Frage, wir wollen unsere Emissionen vermindern. Die Frage, wie der Fleischkonsum ist, steht sicherlich etwas, das sehr fest ins Gewicht fällt. Und dann muss man es aber natürlich, also ich denke, die einfache Variante wäre sicher, um einfach zu sagen, es gibt kein Fleisch mehr. Mhm. Wenn man es dann auf ein bisschen komplexerer Ebene anschaut, mit den Emissionen, welches Gericht verursacht tatsächlich wie viele Emissionen, ist dann tatsächlich so, dass dann, je nachdem, wenn es Fleischersatzprodukte sind, tatsächlich auch sehr emissions reiche Lebensmittel sind. Also dass es dann nicht immer nur eine einfache, pauschale Aussage für alles kann sein.
Ein Punkt, der nicht drin steht, wo nie, aber jetzt gerade beim Sinieren und Träumen, wo mir eingefallen ist, ist Social Media, Stromverbrauch, ist das drin in dieser Ökobilanzierung? Ist das ein Faktor, wo oder die ganze Online-Geschichte, das Internet verbraucht grausam Strom? Ist das ein kleiner, grosser Teil? Kann man das sagen? Es nimmt mich einfach schnell Wunder.
Also ich habe ja ganz frech vorher bei den Resultaten von unserer Ökobilanzierung nur 2 Hebel genannt. Es sind dort natürlich ganz viel mehr Sachen auch untersucht worden. Also wo schlafen unsere Künstlerinnen? Wie reisen die Besucherinnen an? Was ist unser Papierverbrauch im Büro? Aus welchen Materialien werden unsere Textilien hergestellt etc. Und was man eigentlich ganz generell kann sagen, ist, dass zum Beispiel der ganzjährige Bürobetrieb, das sind weniger als 2% von unserem Gesamtfußabdruck. Okay. Und dort drin sind dann so Sachen wie Serverleistungen, Internet etc. Also alle Sachen, egal ob es jetzt Wasser, Strombezug etc. sind, das macht sehr, sehr wenig aus. Und darum habe ich es jetzt auch gar nicht erst.
Sehr schön. Okay. Ein weiterer Fail. Wir trinken unseren Kaffee nicht mehr aus Einwegbechern, fliegen aber Bands für ein Wochenende von Berlin ein. Ich glaube, das Thema hast du vorher schon angesprochen und ich glaube, das ist auch ein spannendes oder ein Grundsatzthema in der Kultur überhaupt. Muss, und jetzt gehe ich vielleicht weg von einem Festival wie eurem, aber muss ein Orchester aus Wien die gleichen Stücke von Mozart in Chur aufführen wie umgekehrt. Nicht, dass es jetzt gerade passiert wäre, aber das findet statt. Die Orchester reisen auch um die Welt. Auf welchem Weg sind wir da? Wo kommen wir da hin? Oder wenn wir gleich noch doch die tolle Band spielen sehen in der Schweiz? Wenn wir die tollen Jazzmusiker weiterhin sehen in Europa spielen?
Ich finde, das Beispiel zeigt für mich recht gut auf, dass mit Nachhaltigkeitsdiskussionen immer auch Zielkonflikte aufkommen. Wenn wir jetzt bei uns auf unser Budget und unsere Finanzierung schauen, ist die Gastronomie unsere Haupteinnahmequelle. Und nachher sind es Tickets, die wir verkaufen von den drei letzten Tagen von unserem Hauptwochenende. Das heisst, dort muss unser Booker sich immer überlegen, welche Band buche ich am Hauptwochenende, dass wir genug Tickets verkaufen können, dass wir wiederum so auch Einnahmen generieren, die wir dann irgendwie in andere Sachen investieren können. Also dort dann sicherlich auch die Strich im ökologischen Bereich. Wir haben dort eigentlich schon sehr lange die Regeln, wie ich auch schon gesagt habe, dass man nicht eine Band nur für ein Konzert bei uns einfliegen würde und dann fliegt die Band wieder zurück, sondern dass, wenn sie sowieso schon auf Tour sind, und Abstecher bei uns machen. Wir haben dann aufgrund von der Ökobilanzierung in unseren Rider geschrieben, dass wir 50% von den Zugkosten übernehmen, wenn eine Band zu uns kommt, und, also mit dem Zug kommt und dafür aufs Flugzeug verzichtet. Und dort ist recht spannend sein, um zu sehen, dass es sehr wertvoll ist, um den Diskurs ja, auch ins Rollen zu bringen. Und auf die andere Seite, wir hatten Bands, die haben gesagt, es ist wie erstens unmöglich, zweitens, also von der Zeit her, und zweitens haben wir irgendwie 27 Gepäckstück. Viel Spass, das machen wir nicht. Wir kommen nicht mit dem Zug, was ja dann natürlich komplett eine realistische Einschätzung ist. Und dort funktioniert es dann auch wieder nur, wenn das die ganze Branche eigentlich macht. Es bringt nichts, wenn eine Band auf Tour ist und wir ein Festival sind, wo sie eigentlich dazu motiviert, mit dem Zug zu kommen, wenn sie dann einfach nachher wieder mit dem Flugzeug weitergehen. Dementsprechend ist das wirklich auch etwas, wo man muss überdenken, wie touren wir überhaupt? Wie ist das Orchester unterwegs? Und vielleicht wie auch neue Arten von Konzertreihen oder Residencies, wie es jetzt auch während Corona gemacht wurde, mehr einführen, um das die ganze Mobilität in der Branche zu bedenken.
Du hast es schon erwähnt, wie Bands reagieren in diesem Fall. Gibt es noch andere Reaktionen von Bands, oder, die man hier erwähnen könnte? Oder wie reagieren sie auf das Thema?
Also ich glaube, die klarste Reaktion ist, dass es sehr wenig Bands überhaupt erst gemacht haben. Das ist ja eigentlich eine sehr klare Rückmeldung, die wir dort bekommen haben. Hat sich auch noch andere Faktoren, dass wir in einem Spartrag sind mit diesem Diskurs. Und was aber sicher eigentlich auch wiederum sehr positiv war, ist, um zu sehen, dass sich sehr viele Bands oder, ich sage jetzt mal, in einem Manager oder Agenturen von Bands sich das gar noch nicht überlegt haben. Dass das dann aber eigentlich wiederum mega spannend kann sein, um nur schon einfach mal den Dialog zu haben.
Das heisst, der ist gar noch nicht so tief verankert, dass man könnte sagen, schau, da läuft schon etwas. Das ist wirklich noch ein Prozess, der noch viel Zeit braucht. Gibt es Bands, die mit dem Zug kommen, auf eures Anregen hin? Hat es das auch schon gegeben? Und gesagt, okay, dann gemütlich.
Also ich denke, bei uns ist es sicher auch noch mal etwas anderes als jetzt die grösseren Festivals in der Schweiz, weil wir einfach schon tendenziell viel mehr Schweizer Musik haben. Und dort sind es natürlich andere Distanzen und sehr viel einfacher machbar, was ÖV anbelangt. Und jetzt aufgrund von der Änderung, dass wir auch Zugkosten oder den Anteil der Zugkosten übernehmen, sind ein paar Bands tatsächlich mit dem Zug gekommen, anstatt dem Flugzeug. Und das hat dann wiederum auch viele Sachen, die es mit sich ziehen. Was hat man für technische Settings vor Ort, dass sie vielleicht weniger mitnehmen müssen, aber natürlich dann auch Gagendiskussionen. Also, dass wenn das Management dann sagt, ja, wir kommen vielleicht schon mit dem Zug, aber das kostet uns einfach mehr, gibt es dann wieder eine neue Gagenverhandlung.
Wir sind abhängig vom Konsum. Was bedeutet das?
Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen mit der Grundsatzdiskussion, wir machen das Festival. Das verursacht Emissionen und unsere grösste Einnahmequelle ist die Gastronomie. Das heisst, wir hoffen eigentlich jedes Jahr darauf, dass schön Wetter ist und bös gesagt sehr viel Bier getrunken wird. Wir haben natürlich auch andere Sachen im Angebot, aber schlussendlich leben wir eigentlich von dem.
Und was heisst das im Umkehrschluss? Wir sind abhängig vom Konsum. Was wäre dort nicht die Idee, dass die Leute weniger Bier trinken, oder doch?
Genau, und ich glaube, das ist dann wiederum, ich habe vorhin angesprochen mit dem Zielkonflikt und auch dem finanziellen Aspekt. Und da ist es dann sicher wieder ein Zielkonflikt. Wir wollen ja eigentlich viel Bier verkaufen, weil unsere Leute, die bei uns 9 Tage lang ein kostenloses Programm geniessen, haben kein Ticket gezahlt. Das heisst, der Umkehrschluss wäre vielleicht, dass wir einen Eintritt verlangen müssen. Und das wiederum würde dann aber bedeuten, dass wir nicht gleich inklusiv sind, dass wir dann vielleicht nur noch eine gewisse Zielgruppe ansprechen und Leute, die es sich nicht leisten können, ausschliessen mit dem. Also ich denke, es zeigt wie recht gut auf, wie alles auch immer zusammenhängt.
Mhm. Nachhaltigkeit ist ein Trend. Wir machen mit.
Ist so. Also ich würde nicht abstreiten, dass es ein Trend ist. Und ich finde, es ist ein sehr guter Trend. Mhm. Und ich denke, wir machen mit, ja. Aber wir machen, glaube ich, auch schon länger mit, als es Mode ist. Und es zeigt sich dann auch recht schnell, recht gut, wer es wie ernst meint. Und gerade in dieser Branche, gerade wenn man grössere Festivals anschaut, ist es sehr klar, das Greenwashing auch zu erkennen. Und das ist sicher auch ein bisschen ein Instrument mit am Pranger, das du am Anfang zitiert hast, wo wir ein bisschen wollen, gegen das gegensteuern und zeigen, dass wir es eigentlich wirklich ernst meinen und nicht einfach machen für ein besseres Image und kompensieren und uns die Emissionen freikaufen.
Kannst du Greenwashing kurz ausdeutschen?
Das ist gar nicht so einfach. ich würde es jetzt so definieren, dass man entweder sich den eigenen negativen Emissionen nicht genug gut bewusst ist und einfach vertuscht, dass die überhaupt entstehen oder mit anderen Massnahmen die Aufmerksamkeit auf Sachen lenkt, wo man vielleicht schon gut ist, aber eigentlich keinen grossen Impact haben.
Wir sagen zwar, Diversität sei uns wichtig, stehen aber intern schlecht da.
Ich denke gerade seit der Moon and Stars-Debatte, wo ein grosses Festival keine einzige Frau auf der Bühne hatte, ist das Thema von der Diversität auf der Bühne ja auch medial und emotional sehr thematisiert worden. Bei uns ist das auch schon länger ein Thema und wir sind eigentlich bei über 50% von Bands mit einer weiblichen Beteiligung. Und dementsprechend wird das immer thematisiert, aber wenn man einmal hinter die Bühne schaut und sich fragt, bei Kulturinstitutionen, ja, wer bucht denn die Bands und wer stellt das ganze Festival oder die Konzertreihe oder was auch immer auf die Beine, sieht es dann recht häufig anders aus. Und dementsprechend hat man auch in der Kultur und auch bei uns im Verein in dem Sinn immer noch dominierende Männerquoten.
Aufmerksame Podcast-Hörer haben den Close-Step-Podcast über die Rolle von Frauen im Jazz oder in der Kulturszene. Und dort ist eine Zahl auftaucht von einer Vorstudie aus Basel, die sagt, in der Popmusik in der Schweiz und im Jazz, in der Unterhaltungsmusik, 8-12% Frauenanteil. Wie will man da diverser werden? Ist das auch ein Zielkonflikt vielleicht, wo schon innerhalb der Musikbranche oder von der Musikschaffenden eigentlich muss gelöst werden, wo auch ein Festival fast ein bisschen ausgeliefert ist oder auch ein Clubbetreiber, der will divers booken, aber es nicht auf die Reihe kriegt? Aus dem Grund?
Also ich finde es recht spannend, dass sich das Phänomen, ist jetzt das falsches Wort, aber eigentlich auf allen Ebenen abzeigt. Also wenn man bei Suiza schaut von registrierten Bands, es gibt auch einfach tatsächlich weniger Bands mit Frauen, die drin spielen. Also das ist wie einfach schon eine Realität, wo man sich bewusst sein muss. Und das andere, was du ja jetzt auch gerade erwähnt hast, dass es auch weniger weibliche oder finde Personen gibt, die in der Kultur arbeiten. Und dort bin ich schon auch der Überzeugung, dass eine Frau nicht das gleiche Programm auf die Beine stellt, wie wenn ein Mann würde buchen. Und ich denke, insofern ist es umso wichtiger, dass man wieder dranbleibt. Und du hast jetzt gefragt, ist das auch ein Zielkonflikt? Ich würde sagen, ja, weil man will nicht, oder ich würde jetzt nicht wollen, meine männlichen Teamgespänchen rauskicken und finden, wir müssen jetzt Platz machen wie Frauen. Aber kann ja wie einfach auch als Chance angesehen werden, dass wenn es irgendwie sowieso eine Neuerung gibt in dem Team, dass man sich dann wie bewusst wird und sich fragt, wer genau sollte jetzt irgendwie die Rolle übernehmen.
Ein weiterer Fail, den ich recht spannend finde. Wir möchten barrierefreier werden, kennen aber die genauen Bedürfnisse nicht.
Wir haben tatsächlich schon seit ein paar Jahren auf unserer Webseite kommuniziert, dass wir ein barrierefreies Gelände sind. Wir haben eine Rollstuhltribüne, wir haben ein Rollstuhl-WC. Könnten wir jetzt einfach einen Check machen und das Häkchen auf «Erledigt» klicken? Gerade in den sozialen Dimension ist sehr, sehr wichtig, um die Perspektive von Betroffenen einzuholen. Und das, was du vorher auch zitiert hast, wir sind selber ein sehr privilegiertes und nicht so diverses Team in der Festivalleitung. Und dementsprechend ist es mega wichtig, um die Perspektiven von Betroffenen einzuholen, wenn wir das selber wie nicht abdecken können. Wir haben am letzten Festival dann einen Rundgang gemacht mit Inklusionsexpertinnen, die wirklich 2 Stunden lang mit uns durch das Festivalgelände gelaufen sind und uns Feedback gegeben haben, was wir machen können, sei es auf baulicher Ebene mit gewissen Schwellen oder gewissen Ausbesserungen von der Strasse, vom Boden tatsächlich, aber auch mit kommunikativen Massnahmen, dass wir wie mehr Informationen zur Zugänglichkeit von unserem Festivalgelände geben können. Wo wir wie gemerkt haben, wir haben so eine lange To-Do-Liste. Es kann nicht sein, dass wir irgendwie einfach behaupten, wir haben ein barrierefreies Gelände, ohne mal jemanden gefragt zu haben, der tatsächlich im Rollstuhl hockt und zu uns kommt. Weil wir das selber einfach nicht sagen können, weil wir noch so viele blinde Flecken auch haben.
Aber eben dieses Jahr hast du gesagt, das nochmal unterstreichen, ihr habt ein Konzert, eins, das in Gebärdensprache übersetzt wird.
Genau, also das haben wir zum allerersten Mal gemacht im letzten Jahr.
Ah, okay. Ja.
Und das war für uns komplett neu. Wir haben nicht mal gewusst, dass man irgendwie das kann. Wir haben dann dort mit einem Verein zusammen geschafft, MUX, der sich auf Gebärdensprache für Dolmetschungen von Konzerten spezialisiert hat. Und dann kommt man plötzlich auch wieder irgendwie mit anderen Fragen, wo wir dann gemerkt haben, unser normales Publikum ist ja nicht davon betroffen. Wir müssen also jetzt plötzlich auch Gehörlose ansprechen mit unserer Kommunikation. Wie schaffen wir das? Wir haben uns irgendwie gedacht, gut, wenn irgendwie 2, 3 kommen, sind wir schon mal zufrieden. Schlussendlich haben wir uns dann überlegt, wie erreichen wir die? Wir sind wirklich auch mit Organisationen von Gehörlosen zusammengeguckt und haben wie dort geschaut, wie können wir das Angebot auch bekannt machen. Und haben noch ein Video gemacht, wo über die Gebärdensprache eigentlich auf das Angebot hinweist, wo dann auch wiederum geteilt wurde von diesen Organisationen, dass dann schlussendlich 50 Leute kommen sind und alle anderen, die zwar gehören, aber auch sensibilisiert worden sind und es mega positiv aufgefasst wurde, ist, dass wir eigentlich die Gäste haben müssen abregeln, wenn wir nicht mehr Leute haben dürfen reinlassen, aus Sicherheitsgründen.
Wie muss ich das vorstellen? Ein Konzert in Gebärdensprache?
Es ist so, dass es am einfachsten ist, wenn es auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch Musik ist, weil dann muss nicht eine doppelte Verdolmetschung stattfinden in dem Sinn. Und was auch hilft, ist, ein Konzert oder eine Musik mit viel Bass, weil das man ja wie gespürt und nicht nur gehört. Und dann hat man das so abklären mit dem Management von der Band und dem Verein, der die Verdolmetschung selber macht. Und die haben dann auch Kontakt aufgenommen mit dem Künstler selber, geschaut, was ist die Setlist, welche Lieder hat geplant, er zu spielen, den Text gelernt und wirklich die Übersetzung zum einen auf textlicher Ebene von den Lyrics müssen üben, aber natürlich auch von der Musik. Und dann ist es eigentlich wirklich dann auf der Bühne so gewesen, dass sie vorne rechts waren und sich abgewechselt haben, weil das so intensiv ist. Und sie haben gefunden, ein Lied braucht mindestens etwa 2 Stunden Aufwand zum Vorbereiten, um das wirklich zu lernen. Und dann haben sie sich eigentlich wie abgewechselt, 2 Dolmetscherinnen für die Dolmetscher.
Was war das für ein Künstler gewesen?
Das ist der Phänomen und
Crucialist. Okay. Und wie haben sie reagiert, Band? Oder wie ist das gewesen?
Sehr positiv. Also es ist für uns alle, also alle Beteiligten, eine Premiere gewesen, außer natürlich für den Verein, der das schon mal gemacht hat. Und dementsprechend ist es so positiv gewesen, dass wir jetzt gefunden haben, wir wollen nächstes Jahr, wenn es möglich ist, auch 2 zu machen. Und das wiederum ist weitergetragen worden, dass der Künstler jetzt vielleicht auch in einem anderen Format das noch mitmacht. Also auch wie als Inspiration wieder, dass man dann einen kleinen Zwischenerfolg hat und irgendwie aus dem auch wieder Motivation kann knüpfen und irgendwie neue Sachen entdeckt und tatsächlich auch als Team kann lernen kann.
Wir verzichten auf Giveaways, verkaufen aber massiv oder massenweise Merch, also Werbeartikel vom Festival selber und von den Künstlern im Jahr.
Geht für mich auch ein bisschen in den Punkt, wo du gesagt hast, wir sind abhängig vom Konsum. Also es steht sicher auch wieder ein Zielkonflikt. Ist jetzt nicht mehr neues. Giveaways, dass man auf die verzichtet, ist sicher ganz klar auch ein ökologischer Faktor, dass man dann nachher irgendwie massenweise von ob es jetzt Ohrstöpsel oder irgendetwas anderes sonst Plastik am Boden hat, zum einen ein Abfallproblem ist, zum anderen sind das meistens Produkte oder Artikel, die man nicht wirklich braucht. Also dem sind dort auch sicherlich die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Und das andere ist natürlich, dass wir unser Merchandise verkaufen und mit dem auch Einnahmen generieren, die in dem Sinn auch wieder wichtig sind. Zum anderen macht es natürlich auch wie etwas mit dem Bild von der Musikfestwoche. Es ist dann wie auf der Naht auch eine Marke, wenn man irgendwie hinter durch die Stadt läuft und dann plötzlich jemand sieht, mit einem Musikfestwochen-Shirt rumlaufen, ist das wie auch wieder etwas, das dann vielleicht zu dem ganzen Produkt Musikfestwoche beiträgt und zu der Reichweite. Also ich denke, dort schneiden wir uns selber irgendwie immer ein bisschen ins eigene Fleisch. Mit unseren Aussagen.
Am liebsten würden wir nur mit nachhaltigen PartnerInnen zusammenarbeiten.
Das ist jetzt wie auch mal ein bisschen ein Aspekt vielleicht aus der wirtschaftlichen Dimension. Dort ist für uns ein grosses Thema auch, wie wir mit unseren Partnerinnen zusammenarbeiten. Wir haben eigentlich über 80 Partnerschaften, meistens mit lokalen KMUs aus Winterthur oder Umgebung. Und dann natürlich auch für grössere Sachen von weiter weg. Und im Idealfall, ich sage es mal so ein bisschen unserem Wunschdenken, würden wir natürlich am liebsten nur immer mit Partnerinnen zusammenarbeiten, die die gleichen Werte haben wie wir und dementsprechend auch auf dem Nachhaltigkeitsthema weit vorne dabei sind. Und dort wiederum ist es dann auch ein wirtschaftlicher Faktor, dass man manchmal halt das, wie sich es nicht leisten kann oder sich gleich für eine einfachere Option entscheiden muss.
Ich versuche, so ein bisschen in die Schlusskurve zu kommen und ein bisschen das in eine philosophische Ecke zu treiben, zu stellen. Wir haben das jetzt aber immer wieder so ein bisschen umkreist. Ist alles, was wir machen, das Schnaufen, das Leben, das Reisen, es braucht ja alles Ressourcen. Und ein gewisser Ressourcenverbrauch ist selbstverständlich klar, der gehört wieder zu. Wo kann man da Kulturarbeit für die einordnen? Oder wie kann man Kulturarbeit rechnen? Wenn jetzt einer würde sagen, ist nicht lebensnotwendig, also das ist jetzt ganz eine provokative Frage natürlich als Kulturschaffende selber, aber wieso soll Kulturarbeit das Recht haben, die Ressourcen zu brauchen?
Ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche, individuelle Frage. Und ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat sehr viel gezeigt, dass man ja dann umso mehr sich gefreut hat, wenn man irgendwie hat können Musik hören, wenn man einfach plötzlich stundenweise im Homeoffice war und mal Pause wollte. Aus Veranstalter-Innensicht ist das sicher auch einfach natürlich nochmal irgendwie eine gewisse Identität und das ist das eigene Schaffen, das dann irgendwie kritisiert wird. Und ich glaube, dort wäre für mich dann wie wieder wünschenswert, dass man schaut, gut, die Grundsatzdiskussion, wir wollen das Festival machen, aber wie können wir es machen, dass wir unsere negativen Umweltauswirkungen so klein behalten, dass dann eigentlich der positive Einfluss, den man vielleicht auch machen kann, indem man Sachen vorlebt und irgendwie BesucherInnen sensibilisiert und HelferInnen dazu motiviert, auch beizutragen, grösser ist als die negativen Umweltauswirkungen. Also, dass man eigentlich mit dem Inspirieren, Motivieren vorangehen mit den Massnahmen, dann eigentlich einen positiven Einfluss kann haben auf andere, die dann wiederum einen Impact erzeugen können.
Ein Blick in die Zukunft. Was sind deine persönlichen zwei, drei oder vielleicht auch nur eins grosse Ziele, jetzt gerade in der Kulturarbeit im Bereich von Nachhaltigkeit, wo du sagst, das ist so mein Herzblutprojekt im Moment oder da, das kommt als nächstes, da arbeite ich intensiv noch dran, da ist der Weg noch weit, aber es gibt einen Weg.
Also wenn ich jetzt mit dem Musikfestbuch-Hut die Frage beantworten würde, ist das sicher mit dem Awareness-Konzept, das wir im letzten Festival das erste Mal durchgeführt haben und dass man dort eigentlich wie mit internen Workshops so ein bisschen mehr sensibilisiert und aber wiederum dann auch auf konzeptionellere das könnte verbessern und dort auch ein Festival für mehr und diversere Leute werden.
Ich möchte mit einem Zitat nochmal aufhören von der Website, was mir sehr gefallen hat. Wir wollen uns in Zukunft noch mehr an der eigenen Nase nehmen und besser werden, wo wir es ökonomisch irgendwie hinkriegen. Und wir freuen uns über alle, die mithelfen, nachhaltige Festivals, Anmerkung Moderator, Kulturarbeit im weitesten Sinn und darüber raus ins Private rein, so schnell wie möglich zur Selbstverständlichkeit zu machen. Ich glaube, dem kann man sich anschliessen. Und nochmal, das Thema soll einfach rausgetragen werden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir von JazzCur Interesse haben, über das zu schwätzen, weil es uns beschäftigt. Und am besten lernt man von denen, die schon Erfahrungen gesammelt haben. Und darum sind wir froh, bist du da gewesen. Und darum wollen wir es raustragen. Danke, Lotta Wittmer, dass du gekommen bist. Einen herzlichen Applaus bitte für die Lotta und die intensive Arbeit.
Danke für die Einladung.
Ich will noch ein bisschen weiter klatschen. Das sind alles Produkte aus der Region. Und Honig. Ich hoffe, du hast gern Honig. Aus dem Tal des Lichts, aus dem Vallumnezia.
Danke.
Und eine Nussdorte aus Lachs. Und ja, geniesse es, nimm es mit. Und wir hören noch mal ein paar Takte. Rhetoric zeichnet uns jetzt zurück dann vor der Bühne, bevor er anfängt. Wünscht euch, dass ihr einen schönen Abend habt. Danke, dass ihr da seid. Bleibt da, schwätzt, tauscht euch aus. Die Lotta geht nachher wieder auf den Zug nach Winterthur. Aber solange sie noch da ist, dürft ihr sie sicher auch ansprechen und in eine Diskussion verwickeln oder Fragen stellen. Und ja, miteinander, auch mit Jazz Chur, wenn wir den Weg gehen und schauen, wo er uns hinführt. Und einen ganz schönen Abend miteinander. Danke vielmals. Danke Heinz, danke Roland Signer, Rhetoric. So, viel Spass, schönen Abend. Und jetzt wird es Zeit für den Musiktipp von Christoph Tournier mit dem Trio Koch-Loriot-Kocher. Die drei scheinbar unvereinbaren Charaktere untrennbar miteinander verschmolzen. So könnte die Musik des Trios von Hans Koch, Franz Loriot und Jonas Kocher beschrieben werden. Dabei sind mit den Charakteren nicht nur die drei Musiker gemeint, sondern auch oder vor allem der Klang ihrer Instrumente. Da ist zum einen die Bratsche, ab und zu auch Altvioline genannt, das gestrichene Saiteninstrument, das in orchestraler Umgebung nicht selten für die Dramatik zuständig ist und gemäß Berlioz besonders dazu imstande, dunkle und erregende Schicksale zu beschreiben. Neben ihr schwebt das Akkordeon, technisch-anatomisch fast diametral entgegengesetzt, als Klangerzeuger aus der Familie der sogenannten mechanisch angeblasenen Instrumente mit freischwebenden Zungen. In der Kunstmusik ist die Ziehharmonika selten anzutreffen und deshalb theoretisch auch selten beschrieben. Und wenn, dann wird ihre Erdigkeit und ihr Bezug zu einer gewissen Volkstümlichkeit hervorgehoben. Und als drittes ist da das hier wohl vertrauteste Instrument, die Klarinette, das Holzblasinstrument, das oft zur Kolorierung oder gar zur verzerrenden Karikierung beigezogen wird. Trotz dieser schier unüberbrückbaren Differenzen ist die Musik, die Koch, Loriot und Kocher gemeinsam modellieren, von einer alles überspielenden Konvergenz geprägt. Es ist das Bestreben, sich gerade nicht zu unterscheiden, sondern das Gemeinsame zu suchen, welches die drei antreibt. Fix erkennbar bleibt der gemeinsame klangliche Ausgangspunkt, dessen nähere Umgebung jeder für sich erkundet und zu dem jeder immer wieder zurückkehrt. So geht es im Stück All Told nicht darum, vielstimmig zu erzählen, sondern im Kollektiv zu gestalten.